Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Biohacking und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ärztin und Ayurveda-Medizinerin und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist. Meine große Mission ist es, dir zu zeigen, wie du deine Gesundheit zum absoluten Erfolgsfaktor machen kannst in deinem Leben, in deinem Business, anstatt ständig auf Kosten dieser zu agieren. Schön, dass du hier bist und ich freue mich, mit dir jetzt loszulegen, dass du mehr Gesundheit, mehr Energie und mehr Achtsamkeit in dein Leben bringen kannst. Heute habe ich nicht nur eine wirklich grandiose Expertin hier im Einfach Gesund Leben Podcast zu Gast, sondern auch eine ganz wunderbare Kollegin von mir und Freundin. Und zwar handelt es sich bei dieser Person um the one and only Dana Schwand. Die meisten von euch werden Dana Schwand kennen, denn wenn ihr euch für einen ayurvedischen Lebensstil interessiert, seid ihr hier im positiven Sinne natürlich in den letzten Jahren nicht an ihr und ihrem Unternehmen vorbeigekommen. Denn Dana hat vor allem in den letzten Jahren wahnsinnig viel spannende Projekte und Kurse zum Thema ayurvedische Ernährung und zum Thema ayurvedische Lebensweise gehalten und hier unglaublich viele Menschen inspiriert, wirklich in ihre Gesundheit zu gehen. Dazu findet ihr selbstverständlich hier im Podcast auch Folgen, wo wir über diese Themen gesprochen haben. Und zeitgleich hat Dana aber in den letzten Jahren auch eine spannende Weiterentwicklung für sich persönlich und auch unternehmerisch eingeläutet. Und da werden wir heute drüber sprechen, wie es dazu kam und was jetzt letztendlich ihre Herzensthemen sind, die sie in diese Welt bringt. Und dementsprechend möchte ich dir Dana auch einfach nochmal offiziell vorstellen, denn Dana ist Life-Coachin, Host des Podcasts Da ist Gold drin und Gründerin der Into-Being-Coaching-Methode. Über die werden wir heute ganz besonders sprechen, denn mit dieser Methodik arbeitet sie mit Menschen zusammen, die hier wirklich echte und tiefe Beziehungen führen wollen, mit viel Nähe und Verbundenheit zum Partner, zur Partnerin, Kindern, Eltern und Freunden und zeitgleich durch diese Methodik sich aber auch selbst zum Ausdruck bringen wollen. Und das ist natürlich ein Thema und diese Weiterentwicklung von Dana und ihrer Methodik per se, das möchte ich euch nicht vorenthalten, denn ich lerne hier immer ganz viel von Dana und vor allem lerne ich viel darüber, was passiert, wenn wir von unseren Ängsten gehemmt sind, was passiert, wenn wir hier emotionale Verstrickungen mit uns selbst, mit der Vergangenheit haben und wie wir damit umgehen können, um eben wirklich in diesen Daseinszustand des Into-Beings einzutauchen. Da werden wir heute drüber sprechen. Ich bin total gespannt, was Dana uns hier drüber erzählen wird, denn diese Methodik, die sie hier gegründet hat, ist etwas, was so einzigartig ist, dass es sich wirklich lohnt, da tiefer reinzuschauen. Und Dana wird uns heute mitnehmen, wie sie das für sich umsetzt, wie wir mit dem Thema Angst umgehen können und natürlich auch zeigen, wie sich ihr Weg entwickelt hat. Du darfst dich also auf ein spannendes Gespräch freuen und lass uns jetzt loslegen. Kannst kaum glauben, was wir gerade festgestellt haben, Dana, in unserem Vorgespräch, dass es schon 4 Jahre her ist, dass du in meinem Podcast warst, als Gast zuletzt. Davor warst du auch schon ein paar Mal da. Und das in Zeiten, wo wir uns eigentlich relativ regelmäßig hören und auch sehen und auch gemeinsam wachsen dürfen, finde ich das unglaublich. Deshalb herzlich willkommen mit ganz viel Nachdruck zurück im Einfach Gesund Leben Podcast.
Yes, ich fühle mich wie zu Hause.
Sehr schön, sehr schön. Das freut mich. Wie geht's dir? Wie bist du in das Jahr 2024 gestartet?
Es geht mir, ich glaube, das kann man gar nicht sagen als Antwort darauf. Ich sage es trotzdem, es geht mir transformativ. Also ich irgendwie, dieser Jahresübergang hat es für mich in sich irgendwie. Ich habe viel reflektiert, viel zurückgeguckt, bin eigentlich auch irgendwie immer noch dabei, Sachen abzuschließen, zu gucken, was kann ich lernen aus dem, was war, und dann gleichzeitig irgendwie so eine Ausrichtung, eine Perspektive, wo es immer so ganz grobe Visionen schon gibt und das mehr noch zu verbinden mit dem, okay, aber wie kriege ich sozusagen alle Bereiche ganz konkret unter einen Hut, um nicht, was ich gut kann, in so einen Hustle-Modus zu sein. Ich bin irgendwie, und dieser gesamte Prozess, merke ich richtig, es arbeitet voll krass im Inneren. Es ist echt sehr, sehr transformativ. Also es ist immer sehr schön und es ist auch immer gleichzeitig, kostet das so viel Kraft. Das merke ich total.
Ja, absolut. Und ich finde das eine gute Antwort, weil ich glaube, den vielen Menschen geht es oft transformativ. Wir picken uns wahrscheinlich die Komponente aus dem Transformativen raus, die in dem Moment vielleicht die passende ist. Ne? Oh, jetzt ist gerade gut oder jetzt ist gerade super schwer. Mhm. Letztendlich ist das Wort transformativ umgreift den ganzen Prozess. Deshalb,
ja, und ich finde tatsächlich diese, das so schwer oft, diese Frage zu beantworten, wie geht's dir eigentlich? Weil für mich ist die Realität mittlerweile so, dass es eben, wie du das gerade gesagt hast, ist irgendwie nicht, ich kann das nicht sagen, weil eigentlich müsste meine Antwort immer sein, gut geht's mir. Und gleichzeitig, keine Ahnung, bin ich gerade traurig oder ich bin gerade aufgewühlt oder ich bin gerade voller Vorfreude, aber das beinhaltet sozusagen, passt alles in gut rein. Und deswegen ist es immer so, ich weiß nicht, wie geht's dir? Ja, alles gleichzeitig.
Es geht viel. Ja, sehr schön. Und liebe Dana, ich habe natürlich über die letzten Jahre deinen Weg, euren Weg ganz, ganz stark mitverfolgen dürfen. Dürfte da viel, vielleicht auch an vorderster Fanlinie mitbeobachten, was eben sich so transformiert und was passiert. Und ich glaube, ganz viele Menschen aus meiner Community kennen dich natürlich, kenne ich Gold, für die ist das ein großer Name, was Dana Spand sozusagen macht. Aber lustigerweise auch heute vor unserem Gespräch hatte ich ein Gespräch mit Kundinnen und da kam von zwei auch, Mensch, ich habe damals bei Dana Schwand Ayurveda gelernt und dann kamen die großen Schlagworte Stoffwechsel und das andere, bloß nicht komisch werden. Und das ist, finde ich, wenn man so zurückblickt, ja, in die letzten Jahre, ist das in sehr wenigen Worten sehr schön ausgedrückt, ganz, ganz viel, was du in diese Welt gebracht hast, in Bezug auf den Ayurveda, in Bezug auf die Gesundheit. Und dennoch hat sich für dich selber ja auch ganz viel weiterentwickelt. Und je nachdem, wie du das für dich siehst, aber wenn du zurückblickst, was ist so passiert? Was waren so diese Transformationen, die du für dich durchgangen bist? Oder ist es innerlich letztendlich gar nicht so eine große Veränderung? Nur der Ausdruck, wie es nach außen kommt, ist nun mal jetzt ein anderes Gewand.
Ja, das hast du super schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube, es ist tatsächlich den von außen sichtbaren Themenwandel oder Shift oder Schwerpunktsveränderung ist im Inneren nicht so groß, weil genauso wie ich früher vom Yoga, ich sag mal in Anführungsstrichen, weg bin hin zum Ayurveda, ist Yoga fast jeden Tag noch Teil meines Lebens und Ayurveda eben auch. Und das, was wir jetzt machen, die Transformationsarbeit, war auch vorher schon Teil von meinem Leben und von meiner Lebenswirklichkeit. Deswegen ist, glaube ich, das, was im Inneren bezogen auf so, wie ich mein Leben gestalte, hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Das, was sich aber verändert hat, und das ist auch in meiner Persönlichkeit, es ist ein großer Wandel gewesen, eine große Transformation in den letzten Jahren, ist, dass ich mir mehr und mehr erlaube, dem zu folgen, was sich gerade ausdrücken möchte. Weil ich daher komme zu glauben, es gibt einen konkreten oder einen richtigen oder ein so macht man es eben Weg bezogen auf das, wenn man jetzt irgendwie einen Businessaufbau denkt. Man kann nicht ein Yoga-Studio aufmachen und das dann wieder schließen. Man kann nicht anfangen, ein Ayurveda-Business aufzubauen und dann einfach sagen, das mache ich nicht mehr. Und dennoch festzustellen, dass aber in meiner Struktur, also in meiner Persönlichkeitsstruktur, ist einfach Wandel ein großer Teil. Und ich in den letzten Jahren mehr und mehr gelernt habe, diese intuitive, impulsive wandelartige Seite anzuerkennen und zu leben als das, was sie ist und nicht festzuhalten an, na, du musst halt strukturiert erst Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 was aufbauen, dann kommt Schritt 4 und dann kannst du das noch erweitern und vertiefen, sondern zu merken, ja, das ist für super viele Menschen ist das toll. Du bist ja auch viel mehr, es verändert sich natürlich auch einiges, aber du bist, wie ich dich wahrnehme, von der Struktur her viel mehr Schritt für Schritt und dann kommt das nächste dazu und dann baue ich das auf und dann vertiefe ich das oder nehme ich hier noch was dazu und dann kommt da noch was und dann nehme ich die Komponente noch dazu und ich bin von der Struktur her, ich bin irgendwie sprunghafter. Mhm. Bei mir geht es mehr so von, oh, das ist gerade, und dann vertiefe ich mich und dann bin ich total on fire und dann müssen das alle wissen, weil das ist, muss jeder, das ist so wichtig und dann spreche ich darüber und dann ist es toll, dann habe ich das integriert und irgendwann merke ich, okay, das hat sich für mich erfüllt, nicht als Thema in meinem Leben oder als Thema an sich, aber dann kommt bei mir der nächste Impuls, der dann sozusagen raus muss. Und das für mich zu erkennen und anzuerkennen und das Business so aufzubauen, dass das sein darf, das ist das, was sozusagen hinter den Kulissen für mich, glaube ich, der größte Wandel, die größte Transformation ist, wirklich loszulassen. Es muss auf irgendeine bestimmte Art und Weise sein, sondern dass das ist das, ich habe gestern, habe ich mich mit Katrin, einer gemeinsamen Freundin, getroffen zum Frühstück und da habe ich versucht, ihr was zu erklären und es kam der Satz raus, den ich dann auch gleich gepostet habe auf Social Media, aber so sinngemäß, die Menschen nehmen dich wahr, wie du bist und nicht so, wie du versuchst zu sein. Und ich habe lange versucht, dann irgendwie stabiler im Ayurveda zu bleiben oder stabiler im Yoga zu bleiben und irgendwie gemerkt, dass die Diskrepanz zwischen meiner inneren Wahrheit und dem im Außen dann immer größer wird in dem Moment. Nicht sofort, aber wenn ich merke, dass es sich langsam für mich erfüllt. Und dem nachzugehen, dass das da sein darf, das ist Rats für mich.
Ja, und ich finde es, vielen, vielen Dank, dass du das teilst, weil, na, so wie du das auch beschreibst, es gibt natürlich Persönlichkeitsstrukturen, die eben, jetzt mache ich das und dann baue ich das auf und dann kommt das und dann gehe ich da tiefer rein. Und na, es hat von außen so eine Logik. Ja. Weil ich meine, wenn wir mal in die Natur schauen, wie viele Dinge haben wirklich eine Logik? Ja. In der Natur? Da fliegt eine Hummel, wo man denkt, wie kommt die? Ja, wie kann dieser Pinguin, der da so lustig wartelig läuft, so schnell schwimmen? Und all das, ja. Und warum sollte dann alles, wie wir Dinge machen, einer Logik, die wir uns ja selber irgendwo, ja, die uns einfach vertraut ist, die Gesellschaft so vorgibt oder ne, wo auch immer das vielleicht für den einen oder anderen dann nochmal intensiver herkommen mag. Warum sollte das der einzige Weg sein? Ja, das ist ja nicht, wie die Natur funktioniert und somit logischerweise eigentlich auch nicht wir.
Mhm. Ja. Ja, es scheint immer bei mir zumindest so, dass es irgendwie sowas oft wie so eine Legitimierung von außen oder von irgendeiner Instanz, die ich als Instanz anerkenne, ja. sozusagen, gibt, dass ich merke, okay, krass, das darf einfach sein. Also andere Freunde oder Unternehmerinnen zu treffen, die, wo ich auch merke, ach krass, die machen das auch anders. Oder das ist so wie damals, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, als die Kinder ganz klein waren, gab es dieses Buch, Oje, ich wachse, wo diese einzelnen Wachstumsschritte beschrieben werden. Ja. Und im Grunde habe ich jedes Mal gedacht, wenn die Kinder wieder irgendwie anstrengend waren und ich ein Buch nachgelesen habe, ja, gerade der Wandel von dem und dem, weil der Bewusstseinsschiff passiert, ja. Deswegen sind die gerade so und so, habe ich jedes Mal wieder gedacht, so, ah, okay, ja, dann ist okay. Und dann aber im nächsten Schritt immer gedacht, wie absurd, dass es nicht einfach an sich okay ist, dass die so eine Phase haben, sondern dass ich irgendwie ein Buch brauche, wo irgendetwas drinsteht, was sein kann oder auch nicht sein kann. Und dann denke, das ist okay. Und ich merke aber, dass das eine Struktur oder ein System in mir ist, wo ich immer wieder denke, ah, okay, wenn die das so machen, dann ist das wahrscheinlich okay. Also das ist ne, so natürlicherweise, und ich glaube, das ist auch ein Problem, wenn man es so nennen will, was viele von uns haben, erstmal in so einem Umfeld zu sein und wir können ja, unser Verstand kann ja nicht anders als vergleichen. Und wenn so wie wir sind oder wie wir Sachen tun und herangehen an Dinge, sich unterscheidet von dem, was andere machen, dann fühlt sich das erstmal falsch an. Oder so, das ist irgendwie out of the box. Und das ist erstmal per se nicht cool, ich bin anders, sondern erstmal so, bin irgendwie anders. Und das ist, ich habe jetzt gerade tatsächlich beschäftigt, mich gerade mit ADHS. Meine Schwester sagt mir schon seit, weiß nicht, 8 Jahren, da war es bestimmt ADHS. Ich habe jetzt keine offizielle Diagnose, aber stell da fest, ach krass, diese Sachen, die ich da lese, ah ja, krass, dass ich anders bin, dass ich anders denke, dass ich so sprunghaft bin und so. Das ist irgendwie cool, das so als Lebensprinzip zu verankern.
Auf jeden Fall. Und ich gebe dir total recht, gerade mit diesen Büchern. Ich weiß, dass wir haben das bei unserer ersten Tochter.
Ja.
Da war das so unser Halt. Ja, so. Mhm. Da kommt wieder in dieser App die Gewitterwolke.
Oh, ja, genau.
Das ist jetzt gerade anstrengend. Ja.
Oh, bei uns gab es damals noch keine App. Ja.
Genau. Das ist natürlich weiter. Und ich weiß noch, bei unserer zweiten Tochter haben wir das alles überhaupt nicht angeschaut. Und das war für mich damals auch so lehrreich, weil ich dann auch zu meinem Mann gesagt habe, weißt du, es ist natürlich nicht die gleiche Ausgangslage, aber wenn man es faktisch runterbricht, ist es wieder ein Menschlein, ein Baby, was hier auf dieser Welt ankommen darf und wir dürfen es dabei begleiten und es kommt mit Dingen, die wir so noch nie kennengelernt haben. Aber wir haben vorher diese Transformation des Elternwerdens, ein Baby zu begleiten, schon mal gemacht, ja, und da festgestellt, wir dürfen uns trotzdem sicher fühlen, auch wenn wir die Antwort mal nicht haben, ja. Ich weiß noch, bei unserer ersten Tochter, was wir für einen Zirkus gemacht haben. Oh Gott, ein bisschen, was könnte es sein? Und ne, bei der zweiten war es natürlich klar, alles abchecken. Ja. Und wenn es keinen Grund gab, annehmen und bei dem bleiben. Ja? Ja. Da haben wir spannenderweise vor ein paar Tagen nochmal so drüber gesprochen, wie interessant das ist, dass ja letztendlich die Veränderung das Einzige ist, was wir so wirklich haben. Ja? Alles verändert sich ständig. Und trotzdem versuchen wir immer so an dem Alten festzuhalten, was wir kennen, was sich vermeintlich sicher angefühlt hat. Und die Kunst ist ja letztendlich, aus dem rauszukommen, zu sagen, die Veränderung ist da. Wie kann ich mich in der Veränderung stabilisieren und sicher fühlen? Und das ist natürlich wahnsinnig herausfordernd, ja. Gerade in einer Zeit, wo so viele Veränderungen kommen, wo wir uns als Menschen auch so wahnsinnig verändern, ob wir das jetzt kollektiv in der Gesellschaft anschauen, in der Zeitgeschichte oder einfach individuell in unseren Prozessen. Und das zu meistern, habe ich den Eindruck, ist für viele Menschen eine riesen Herausforderung und zeitgleich auch etwas, was viele mit so viel Angst besetzen, da wirklich in eine Veränderung zu gehen. Wie erlebst du das für dich persönlich, aber auch, weil du ja sagst, es geht um Transformationen in deiner Arbeit mit Menschen, die du da begleitest?
Ja, das nehme ich total wahr, dass Wandlungsprozesse oft einhergehen mit Widerstand bezogen auf den Wandel, weil es sich jedes Mal anfühlt wie so ein Schritt ins Nichts, weil Wandlung bedeutet ja nicht, wir machen den das zweite Mal wie beim zweiten Kind, sondern es ist ja jedes Mal der erste Schritt. Selbst wenn wir das bei anderen beobachtet haben, ist es ja für uns, wir sind ja für uns immer das erste Kind, also für uns ist es ja jedes Mal ein Schritt in, ich weiß sozusagen nicht, wohin, und das ist, wie du gerade schon richtig gesagt hast, oft mit Angst verknüpft. Und das, was ich glaube, was das größte Problem daran ist, sind zweierlei Dinge. Das eine ist, dass wir nie gelernt haben, mit unseren Gefühlen funktional umzugehen. Die meisten von uns haben das nicht gelernt. Also Gefühle, die wir erstmal als nicht angenehm bewerten, einzuladen. Das machen wir ja nicht. Macht ja keiner von uns. Sondern wir wollen die ja entweder weghaben, also wir versuchen die wegzukontrollieren, was für ein Transformationsprozess oder für, wenn wir Angst haben, nicht funktional ist. Oder wir verlieren uns da drin und lassen uns dann von der Angst steuern. Das sind sozusagen das ist das Pendel, zwischen dem wir uns hin und her bewegen. Aber die dritte Lösung, und das ist meiner Meinung nach etwas, was wir alle lernen müssen, also für gerade in der heutigen Zeit, wo Wandel wahnsinnig schnell ist, ist zu lernen, diese Gefühle, die wir bisher als negativ bewertet haben, zu halten. Also zu merken, oh, okay, ich entspanne meinen Körper und atme dabei rein und merke, krass, ich habe Angst oder das tut weh oder fühle mich einsam oder ich bin aufgeregt oder ich bin unsicher. Und dann mit diesem Gefühl, und ich sage immer gerne, Leute, das ist nur ein biochemischer Prozess, das ist total unspektakulär. Es ist einfach eine Sensation, die durch den Körper geht. Wenn man das mal so runterbricht, ist es nicht mehr als das. Ja. Wow. Und das zu lernen, zu halten und dann, und das ist, glaube ich, der größten magischen Geschenke, die das Leben an sich für uns bereithält, die Schönheit im Schmerz zu finden und unsere Toleranz bezogen auf das Schöne im Leben zu erweitern, so dass wir es halten können, weil der Schmerz in der Schönheit auch drin enthalten ist. Also wir glauben oft, hier am einen Ende der Skala sind all die schönen positiven Gefühle und auf der anderen Seite sind die ganzen negativen Gefühle, die wir nicht wollen. Und wir versuchen uns hinzubewegen zu, ich will einen Job haben, bei dem ich glaube, ich fühle mich besser. Ich suche einen Partner, bei dem ich glaube, da fühle ich mich geborgener. Ich will, keine Ahnung, den neuen Pulli haben, weil dann glaube ich, dann fühle ich mich schön. Also wir versuchen sozusagen unser Leben im Außen so zu kontrollieren, dass mehr von diesen Gefühlen, die wir als positiv bewerten, die wir glauben, die wir haben, wenn das im Außen so ist, wie wir es wollen, die wir dann haben. Und alles rauszukontrollieren, was wir glauben, was diese negativen Gefühle triggern würde. Ich will nicht, dass er sich von mir trennt. Ich will nicht die schwierige Sache ansprechen, obwohl das eigentlich für mich total wichtig ist, darüber mal zu reden. Ich will nicht loslassen von diesem Produkt, von dem Job, von dem, keine Ahnung was, weil ich Angst habe vor dem Schmerz, den ich antizipiere zu haben, der dann kommt. Das heißt, wir versuchen unser Leben im Außen zu manipulieren, um möglichst viele von den positiven Gefühlen zu haben und möglichst wenige von den negativen Gefühlen. Allerdings, wenn wir dann den Partner haben oder den Pulli haben oder den neuen Job haben oder mehr Geld auf dem Konto haben, gibt es vielleicht einen kurzen Moment, wo wir denken, cool, und dann war es das aber auch schon. Weil wir nicht die Fähigkeit besitzen, wirklich uns reinzugeben in das ganze Ausmaß der Schönheit des Gefühls, weil in dem Gefühl enthalten ist genau das, was du vorhin schon gesagt hast, die Transformation, nämlich die Endlichkeit dessen, was wir gerade empfinden.
Ja.
Sofort, und das wissen wir, sofort, wenn es super schön ist, gibt es gleich automatisch die Befürchtung, dass das, was jetzt gerade so toll ist, dass wir den Pulli bekleckern könnten, dass es doch nicht so schön ist mit diesem Partner, dass das Geld wieder weg ist, dass ich das nicht hinkriege, das nochmal zu machen, dass ich einen Fehler mache bei dem neuen Job. Es ist sozusagen der Schmerz, den wir befürchten, den antizipierten Schmerz, der ist in den schönen Gefühlen enthalten. Das heißt, wir haben erstens nicht mehr die Kapazität wie kleine Kinder, das ganze Wunder des Lebens wirklich emotional zu erfahren und gleichzeitig verlernen wir dadurch auch die Schönheit im Schmerz zu finden, die jeder von uns kennt, wenn wir auf einer Beerdigung sind und uns strömen die Tränen und dann erinnern wir uns über schöne Momente und müssen gleichzeitig lachen und freuen uns darüber, dass es so war, wie es war. Ja. Also es ist beides in beidem enthalten, aber wir haben nicht die Fähigkeit, dieses ganze emotionale Spektrum durch uns durchfließen zu lassen und dann zu halten. Deswegen verkrümeln wir uns in der Angst und kontrollieren weiter diese ganze Gefühlspalette.
Also das heißt, Vermeidungsstrategie trifft auf Quickfix. Ja, ich will bloß das nicht erleben in meinem Leben. Und wenn ich den Pulli kaufe, gibt mir das einen kurzen Dopaminkick. Aber eigentlich ist die Baseline immer noch die gleiche.
Also ich glaube, das ist eines der größten Probleme, und das ist jetzt sozusagen das zweite, ich meine ja gerade, es sind zwei Aspekte. Der andere Teil ist, dass wir, weil wir sozusagen der Spielball unserer Gefühle sind und damit beschäftigt sind, das Leben im Außen danach zu gestalten, wie dieser Spielball uns vorgibt, bewirkt zusätzlich, dass wir uns niemals im Jetzt befinden.
Ja.
Und die Angst, die wir kreieren, ist eine befürchtete Antizipation von irgendetwas, was in der Zukunft passieren könnte. Mhm. Weil jetzt, wo wir hier zusammen sprechen, ist alles fein. Jetzt, wo du vielleicht hier zuhörst, den Podcast, gibt es vermutlich keinen Grund, in diesem Moment jetzt Angst zu generieren in deinen Zellen, in deinem Körper als biochemischer Prozess. Weil es gibt jetzt nichts, wovor du in diesem Moment Angst haben musst. Das ist eine Antizipation von etwas, von dem wir noch nicht mal wissen, ob es passieren wird. Und wenn es passieren wird, wissen wir nicht, wie es sich anfühlen wird. Also wir generieren, total absurd, wenn man sich das so vorstellt, wir kreieren ein Horrorszenario jetzt über etwas, von dem wir noch nicht wissen, ob es überhaupt stattfinden wird. Und wenn es stattfinden würde, wie wir uns dann fühlen würden und was es überhaupt für eine Konsequenz hätte tatsächlich für unser Leben. Und versauen uns damit den einzigen Moment, den wir haben, nämlich jetzt. Ja. Und das jeden Moment aufs Neue. Total schräg. Super schräg.
Schräg, wenn man sich das überlegt.
Ja.
Absolut schräg. Vor allem, wie du sagst, wir kreieren uns so das Horrorszenario in der Zukunft, aber dann ja in 10 verschiedenen Varianten.
Ja.
Wir gehen ständig in dieses Kopfkino und schauen dann nochmal eine andere Variante und nochmal eine.
Ja. Einer meiner Lieblingssprüche ist, mal abwarten. Ist so simpel, ne? Aber wenn meine Kinder oder wenn Matthias oder irgendjemand so, oh, ich weiß nicht, wenn das nicht klappt, bin ich immer so, mal abwarten.
Ja, sehr gut.
Weil es soll, keine Ahnung, die nächste Wirtschaft.
Das kannst du auch so fühlen in dir, oder ist das?
Ja. Ja. Das tatsächlich nicht nur als Spruch, ja, sondern eine Haltung zu etablieren von, keine Ahnung, ja, vielleicht kommt die nächste Wirtschaftskrise mit dem Öl und das wird alles ganz schlimm und dann AI und das wird ganz furchtbar und alle kriegen mehr Angst und dann kommt der nächste, man kann ja 1000 Geschichten sich erzählen und dann wird es immer enger, das kenne ich auch, wird total emotional eng und dann immer so, okay, mal abwarten. Die meisten Horrorszenarien, die so erzählt oder sich ausgedacht werden, passieren niemals. Und wenn sie passieren, fühlen sie sich in dem Moment anders an, als wir gedacht hätten, dass sie sich anfühlen. Weil das Interessante ist, wenn jetzt wirklich in diesem Moment irgendetwas Schlimmes, in diesem Moment was Schlimmes passiert, dann bin ich in der Regel im Aktionsmodus und nicht in der Angst. Vielleicht treibt die Angst mich an und die ist auch da, aber die wird kanalisiert in eine Handlungsenergie. Ja. Das ist komplett anders als hier im Frieden, im Warmen, mit einem Tässchen Tee zu sitzen und Angst zu generieren in meinem Körper.
Ja.
Weil da gibt's, ich kann ja nichts tun. Weil das, was ich in mir in meinem Kopf ausmale, gibt's ja gar nicht. Also es ist total absurd. Und da zu lernen, okay, erstmal abwarten und dann zu lernen, und das ist ein Bewusstseinstraining, dann zu lernen, mich emotional, also nicht nur gedanklich, aber emotional im Jetzt zu verankern. Weil Angst und deshalb wissen die meisten wahrscheinlich, aber es ist trotzdem wahrscheinlich gut, das nochmal zu hören. Die physische, das, was körperlich passiert, wenn du Angst hast, ist fast identisch mit dem, was bei Aufregung oder Vorfreude passiert. Körperlich, du kannst es wahrscheinlich genau beschreiben, was da genau passiert. Ist es exakt gleich. Das Einzige ist die Bewertung dessen, was im Körper passiert. Also ist es entweder eine Antizipation von, oh Gott, hoffentlich passiert das nicht, oder oh Gott, hoffentlich passiert das. Aber die physische Reaktion ist fast die gleiche. Das heißt, die Frage ist, wie bewusst und präsent bin ich mit meinen Gedanken, also steuere die bewusst, anstelle von meinem Verstand Oberhand gewinnen zu lassen, dass der meine Gedanken steuert. Und dann zu lernen, das eben nicht nur gedanklich, sondern die Gedanken und die Gefühlsebene zusammenzubringen, um im Jetzt verkörpert vielleicht das, was ich als Angst bewerte, durchfließen zu lassen, damit es raus kann und dann Frieden zu finden.
Ja.
Im Jetzt.
Spannend und ganz, ganz wichtiger Ansatz, den du da sagst, ne? Weil wenn wir mal anschauen, wie es den meisten Menschen geht, ist es ja, dass sie sind gar nicht so sehr gestresst vom jetzigen Moment, sondern von dem, was in der Zukunft kommt. Und die Zukunft kann eine ganz nahe Zukunft sein mit, ich habe 1 Milliarde To-Dos im Kopf und ich drehe gleich durch, bis hin zu genau große Themen, die du sagst. Und das zu lernen, damit umzugehen und das zu halten. Ja, und ich glaube, da ist auch so, das ist ein so schöner Ausdruck für, ich kann das halten. Ja, weil etwas halten heißt ja weder, ich möchte es verändern, noch ich möchte es formen, noch ich möchte es abgeben, wegfallen, ja, sondern einfach, es ist da und ich halte es so, wie es ist. Ja,
ja.
Das finde ich so eine wichtige Kompetenz für uns Menschen,
ja,
können. Auch in Bezug auf die Gesundheit. Ja, ich finde auch da, und da würde ich so gerne deine Meinung zu hören, denn ich habe oft das Gefühl, Menschen sind so sehr eben in ihrem Kopf mit den Szenarien, in diesen unterschiedlichen Kinosälen unterwegs, dass ihnen das jetzt mal ganz einfach gesprochen, oft auch im Hier und Jetzt den Weg verbaut, überhaupt was für sich zu tun. Ja, weil wenn ich mit einem Horrorszenario damit beschäftigt bin, wie rette ich mich selbst, ja, wie rette ich die Menschheit vor AI und so weiter.
Mhm.
Natürlich ist es in dem Moment, wenn ich in dem Szenario bin, nicht relevant, ob ich den Brokkoli oder die Schokolade esse.
Ja. Aber wahrscheinlich ist es die Schokolade.
Nehmen wir mal an. Aber auf einer anderen Ebene ist es natürlich extrem relevant, dass ich das mache, ja. Und wenn wir dieses Modell, was wir jetzt gerade beschrieben haben, oder diese Beschreibung unserer inneren Physiologie letztendlich, die Beschreibung von Körper, Geist und Seele, wie das zusammenhängt auf dieser Ebene, mal auf die Gesundheit mitnehmen. Was würdest du sagen, sind da die Faktoren? Warum schaffen es die meisten, nicht, ihre Gesundheit so zu leben, wie sie das wollen, im Kontext von diesem, von dem, was wir gerade besprochen haben?
Das ist eine gute Frage. Ich muss mal Jana anrufen, die weiß da bestimmt was Schlaues.
Ich habe keine Antwort, deshalb frage ich dich. Ich habe Janas Hotline gewählt. Oder ist das, was wir gerade besprochen haben, dass es so ein Fokus auf etwas anderes ist, was uns in so eine Anspannung bringt, dass sozusagen diese langfristigen Komponenten für die Gesundheit in diesem Szenario, in diesem Kinosaal nicht relevant erscheinen?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es in die Richtung geht, weil wir gestalten unser Leben oder unseren Tag oder Alltag ja aus bewusst oder vermutlich hauptsächlich unbewusst gewählten Prioritäten. Und die Frage ist dann, welche Haltung spricht durch mich durch in diesen Prioritäten, wie ich die Prioritäten setze. Und ich würde sagen, und das geht jetzt eher auf die Inhaltsebene, auch bezogen auf Beziehungen, ich glaube tatsächlich, dass wir nicht wirklich lernen oder ganz im Gegenteil, wir werden darauf gedrillt, nicht in Ausrichtung mit dem zu leben oder Entscheidungen zu treffen, was sich stimmig anfühlt im Inneren. Also das beginnt ja vermutlich für die meisten von uns im Elternhaus, und das meine ich komplett vorwurfsfrei bezogen auf die Eltern, weil die geben ihr Bestes. Aber wenn das sowas ist wie turn nicht rum, das ist mir zu laut, du musst jetzt dies tun, unterlass das. Also all das, was wir als Eltern den Kindern mitgeben, da geht es nicht darum, guck mal, wie es dir gerade im Inneren geht. Möchtest du gerade Brokkoli essen? Möchtest du gerade rumtouren? Möchtest du gerade sitzen? Wie fühlt sich das stimmig an? Sondern das ist, die meisten von uns sind groß geworden in einem System, in dem es darum geht, irgendwie reinzupassen.
Ja.
Und die Schule macht es natürlich nicht besser. Sondern da lernen wir ja kontinuierlich jeden Tag aufs Neue, uns mit Dingen zu beschäftigen und da rein investieren zu müssen, die nicht in Alignment sind mit dem, was wir wollen. Ob das sowas ist, wie ich will nicht auf dem Stuhl sitzen oder ich will mich nicht konzentrieren müssen. Ich will nicht nur jetzt, weil Mittagspause ist, jetzt was essen. Oder aber auch, ich will mich gar nicht mit Kunst auseinandersetzen. Ich will mich nicht mit Mathe auseinandersetzen. Das interessiert mich gar nicht. Aber was mich gerade total interessieren würde, wäre XY. Ja, das geht jetzt aber nicht, weil du musst jetzt erst dies und dann musst du das und dann musst du Schule, dann musst du noch ein Hobby. Also, dass wir so wenig in Alignment sind mit unserer Innenwelt. Ich habe das eben ja beschrieben, bezogen auf die Bewusstseinsebene, also die überhaupt präsent zu sein. Das zweite ist mit den Gefühlen. Aber wir ja auch gar nicht in Kontakt sind mit unserem Körper. Also die meisten Menschen, mit denen ich mich, und ich bin ja ewig in der Gesundheitsbranche gewesen, mit dem Yoga-Studio 13 Jahre und jetzt die ganzen Jahre, wieder, also keine Ahnung, 20 Jahre oder was, weiß nicht ganz. So alt bin ich auch noch nicht. Obwohl, davor habe ich auch schon lange. Egal,
auf jeden Fall.
Letzten drei Jahre. Dass die nicht, also selbst die Menschen, die dann wählen, etwas für sich zu tun, ob es jetzt damals im Fitnessstudio ist oder die Ernährung zu ändern oder zum Yoga zu gehen, das ist meistens wie: Ich will dünner werden, ich will, keine Ahnung, ich möchte meinen Stress loswerden, ich will die Rückenschmerzen loswerden, ich will abnehmen, ich will meine Bauchschmerzen, Verdauungsbeschwerden loswerden. Die wenigsten sagen so, oh, es fühlt sich gerade stimmig an, meinen Körper zu bewegen, weil ich merke eine stagnierende Energie und ich muss die mal in Bewegung bringen. Oder ja. Weil ich habe jetzt so lange am Rechner gesessen und ich merke, ich brauche ein Gegengewicht dazu, deswegen mache ich das jetzt. Oder sowas wie, ich habe das Gefühl, dass meine Mitte instabil ist, deswegen habe ich Lust, sie jetzt mal zu trainieren. Das machen wir ja nicht. Sondern ja. Die Motivation, die Haltung aus der heraus, die meisten Menschen, die ich in diesen wenigen drei Jahren getroffen habe, ist halt schmerzgetrieben.
Ja.
Und nicht Visions-, Inspirations-, Neugier getrieben. Und ich glaube,
das auch einfach der Sache halber, ne? Wie du das sagst. Meine Mitte fühlt sich nicht stark an, deshalb ja. Ist was für die Mitte, sondern meine Mitte fühlt sich nicht stark an, man sollte als Frau keinen Schwabbelbauch haben.
Ja.
Sieht das aus. Da, 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 da.
Ja.
Ja, einfach eine Sache der Sache halber zu machen, ist ja glaube ich, Ergänzung dazu auch was ja wir in Bezug auf die Gesundheit oder ehrlich gesagt bei fast, ja, bei sehr vielen Dingen im Leben nicht so wirklich machen.
Nee, ja, genau. Und das ist da, also ich würde sagen, dass das eines der größten Probleme ist. Und was dann auch noch, also dass wir nicht die Fähigkeit besitzen und letztendlich ja in Bezug auf Gesundheit oder Bezug auf alle möglichen Bereiche ja nicht, in Alignment zu handeln. Mhm. Ist es stimmig für mich, zu dieser Uhrzeit ins Bett zu gehen? Ist es stimmig für mich, diesen Job zu machen? Ist es stimmig für mich, diese Anzahl an Stunden zu arbeiten? Ja. Ist es stimmig für mich, jetzt noch mit meinem Kind zu spielen oder nicht? Wir haben keinen Kontakt, wir haben den verloren, bezogen auf, was ist in Alignment, fühlt sich wirklich stimmig an mit meiner Innenwelt. Und ich glaube, Kinder können das total gut, ne? Die kommen auf die Welt und die machen nur das, was stimmig ist, das auch manchmal nervt natürlich, wenn man mit denen so zusammen ist, aber dass wir das verlernen und dass, ich meine, du machst ja diese Arbeit und ich mache das ja auch auf einer anderen Ebene, also für uns selbst den Weg zu gehen, aber auch anderen zu ermöglichen, da wieder hinzufühlen. Ja. Was bedeutet denn das? Was ist denn das? Und auch sowas wie jetzt, ich möchte mich fitter fühlen in meinem Körper, weil ich merke, dass wenn ich kein Krafttraining mache, ich bin 44, dass mein Körper anders ist als vor 10 Jahren. Und ich merke, das will ich nicht. Ich will nicht mich in meinem Körper instabiler fühlen. Deswegen ist der Fokus, ich möchte jetzt mehr Krafttraining machen, weil das in Alignment ist. Das bedeutet nicht, und das ist, glaube ich, noch ein weiterer wichtiger Faktor, warum die Leute das nicht machen, dass ich immer Bock habe auf Krafttraining. Ehrlicherweise meistens nicht.
Und auch dazu sagen, das ist auch okay. Wir müssen nicht immer auch alles... Nicht alles muss die größte Party sein. Nee. Es ist eigentlich ein guter Vergleich. Ne? Wir gehen vielleicht auch manchmal auf eine Party und an dem Abend schmeckt der Wein super und am nächsten Tag müssen wir mit der Konsequenz leben, dass es uns halt nicht gut geht. Und andersrum dürfen wir es auch sehen, ja, vielleicht macht das Krafttraining jetzt gerade einfach nicht so Spaß.
Ja.
Aber langfristig.
Morgen halt schon. Ja. Ja, und da finde ich die Definition von Disziplin tatsächlich total gut, weil es gibt ja auch, ich habe manchmal das Gefühl, dass in unserer Bubble Disziplin so eine negative Konnotation hat. Mhm. Also so dieses preußische Disziplin. Das,
ja.
Wir müssen ja mehr unseren Impulsen folgen können und intuitiver arbeiten können und Disziplin ist irgendwie nicht so funktional. Aber ich sehe Disziplin als die Fähigkeit, die wir trainieren müssen, die Fähigkeit, das zu wählen, was ich eigentlich will, anstatt das zu wählen, was ich jetzt will.
Ja.
Sehr und gut. Das ist aber so schwierig, und da kommen wir wieder zu den Gefühlen, wo wir vorhin angefangen haben, weil wenn ich nicht gelernt habe, mit meinen Gefühlen erwachsen umzugehen, und ich habe aber jetzt so richtig gar keinen Bock auf Krafttraining, dann muss ich ja auch lernen zu unterscheiden, habe ich jetzt gerade keinen Bock, weil das ist einfach der Widerstand, weil es ist jetzt nicht die größte Freude, das zu machen und das zwiebelt in den Muskeln, wenn ich das tue, oder merke ich einen tatsächlichen Widerstand, weil vielleicht ich geschwächt bin, weil sich vielleicht ein Infekt anbahnt oder sowas. Aber da komme ich überhaupt gar nicht hin, sowas in mir zu erforschen, in Alignment zu sein, weil ich nicht geübt bin, mit Widerstand zu sein.
Ja.
Und da denke ich ganz oft so, meine Güte, wir stecken echt alle krass in den Kinderschuhen. Wir verhalten uns wie 5-jährige Kinder verkleidet als Erwachsene. Weil, wie du immer so schön sagst, das ist ich meine, was gibt es denn Wichtigeres, als sich mit dem Körper zu beschäftigen? Und ich weiß, ich struggle da selber gerade mit, meine Augen werden schlechter. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht wirklich klasse, obwohl, wer weiß, was soll überhaupt Altersschwäche, was soll das schon genau bedeuten? Mein Gefühl und meine Intuition sagt mir, dass das muskuläre Disbalance ist in meinen Augenmuskeln. Und ich habe mir jetzt so einen Augentrainingskurs gekauft, womit man die Augenmuskeln trainieren kann. Vor sozusagen 4 Monaten. Ich habe schon 2-mal reingeguckt.
Ich habe gesagt, das sagt alles schon vor.
Und ich merke auch, wie schwer mir das fällt. Deswegen will ich das auch nicht entwerten, wenn die Leute strugglen, damit das irgendwie zu etablieren, weil das ist ja nicht so leicht. Aber ich glaube wirklich fast jeden Tag an diesen Kurs und nehme das immer wieder vor und merke, okay, es ist halt für mich der nächste Schritt, dieses Training in meine Routinen zu etablieren, weil wenn ich das nicht etabliere in meine Routinen, findet es nicht statt. Ganz ehrlich. findet nicht statt. Mein Wasser, was ich seit, keine Ahnung, 15 Jahren morgens trinke, wenn meine Routinen durcheinander geraten, vergesse ich sogar mein Wasser. Also ich muss für mich automatisiert in meinen Routinen irgendwo mit stattfinden, sonst passiert es nicht. Und das aber zu priorisieren, ich habe mich tatsächlich auch vor kurzem mit einer Freundin drüber unterhalten, wo ich meinte, ich habe jetzt meinem Team gesagt, dass wir alle Termine verschieben. Das war die erste Ansage. Ich nehme frühestens einen Termin um 10. Und dann habe ich das jetzt nochmal verändert und gesagt, ich nehme eigentlich frühestens Termin um 14 Uhr nach meinem Mittagessen. Weil ich um 10, bei uns hat sich die Morgenroutine verändert, weil die Kinder jetzt zu anderen Zeiten egal. Deswegen kann ich erst später anfangen. Das heißt, ich brauche bis um 10 Zeit, um meinen Sport, meine Meditation in Ruhe zu essen, alles, was ich machen will, bei der Morgenroutine zu machen. Und dann will ich aber die kreative Zeit vor dem Mittagessen noch nutzen für mich, ohne irgendwelche Termine. Dann habe ich da mit einer Freundin drüber unterhalten, die auch Unternehmerin ist. Und die meinte, ja krass, ich schaffe das überhaupt nicht, Sport zu machen, weil zwischen 8 und 10 ist halt meine kreativste Zeit. Deswegen mache ich da halt Arbeit.
Ja.
Was ich total nachvollziehen kann. Und dann habe ich mich kurz hinterfragt und gedacht, ja stimmt, ich arbeite auch richtig gut in der Zeit. Kurz innegehalten, da gemerkt, ja, das ist non-negotiable. Ich muss zuerst meine Routine machen, bevor ich anfange zu arbeiten. Weil wenn ich angefangen habe zu arbeiten, dann findet das wahrscheinlich nicht mehr statt. Mhm. Arbeiten kann nicht Priorität sein. Also ich denke mal so, ich kann mich da hinlegen, ja, es wäre schon geil, da wäre ich super krass produktiv und hätte um 10 schon richtig viel geschafft. Und dann denke ich, ja, aber es kann nicht sein. Ich will nicht ein Leben leben, in dem Arbeit wichtiger ist als meine Gesundheit.
Und vor allem, das ist auch eine reine Hypothese, ne? Weil du kommst natürlich da und denkst, das ist deine kreativste Zeit, aber vielleicht ist es die auch nicht, weil es deine Zeit ist, um dich zu bewegen.
Ja.
Ja. Aber ich finde den Punkt so wichtig, den du sagst, ne? Weil ich glaube, neben dem, was wir besprochen haben, da überhaupt dieses Bewusstsein für zu bekommen, sich auch trauen hinzuschauen, diese Gefühlsebene, ist ja dann diese Ebene, was möchte ich mir auch bewusst als Priorität setzen? Weil ich glaube, wir Menschen sind ja auch Meister da drin. Ja, so, oh, ich sollte mal den Augentrainingkurs, oder ich sollte mal das. Aber es ist ja so eine andere innere Haltung zu sagen, schau, ich habe für mich entschieden, ich möchte diesen Kurs machen. Momentan kriege ich ihn noch nicht in meine Routine rein. Jetzt muss ich mich irgendwann entscheiden, ja, ich mache das oder halt nicht. Aber wenn wir uns selber immer in dieser Schlaufe halten, eigentlich sollte ich, ja, es wäre besser, wenn, das ist eine Eventualität. Wie soll da was passieren? Das sagen wir auch unserem System nicht, so, zack, jetzt machen wir das, sondern nur, wenn da kommt eigentlich, dann ist das ja nicht so wichtig.
Ja, ja.
Sollte da was geschehen.
Ja, ganz im Gegenteil, damit fördern wir das Bild, dass wir jemand sind, der sich Sachen vornimmt und nicht tut.
Ja.
Was eigentlich uns noch mehr schwächt.
Genau. Und das ist ja immens anstrengend, ne? Für
diese
Schlaufe zu bleiben.
Ja, ich fange morgen an mit meinem Kurs.
Alle, die den Podcast hören, schreiben Dana, bombardieren Dana auf Instagram, ob sie den Kurs gemacht hat, okay? Das ist dann die andere Variante.
Unbedingt, wann wird er denn veröffentlicht, der Podcast?
Aber Dana, ist das, was wir jetzt besprochen haben, so zum Ende des Gesprächs hin, letztendlich auch das, was du, weil wir sind ja eingestiegen mit, es ist viel passiert in den letzten Jahren, vieles neu, vieles anders, dann auch irgendwie wieder nicht. Aber ist das das, was für dich die Methodik oder die Philosophie, die du auch nach draußen trägst, sozusagen ausmacht, die Into-Being-Philosophie, sind das ein paar Essenzen daraus?
Ja, es gibt drei Säulen. Zwei haben wir im Grunde angesprochen. Das eine ist sozusagen der emotionale Reifeprozess. Also, weil ich glaube, dass wir einfach, wir uns eben verhalten uns wie ein 5-jähriges Kind im Erwachsenenkostüm. Und da müssen wir in Anführungsstrichen nachreifen. Also wirklich diese Fähigkeit zu besitzen, mit diesen ganzen Gefühlen, die durch uns durchfließen, zu sein. Das ist ein Training, das kann man nicht entscheiden. Und dann ist es so. Sondern das ist tatsächlich ein Training. Das ist die eine Facette. Die andere ist sozusagen die Bewusstseinsevolution. Das heißt, präsenter zu werden, bewusster zu werden. Was ist das, was im Jetzt ist? Was ist nicht im Jetzt? Und was ist das, was mich steuert? Welche Haltungen bewegen mich? Was ist das, was mich Entscheidungen treffen lässt? Also da bewusster drüber zu werden. Und die dritte Ebene die spielt da so ein bisschen mit rein, aber das ist eher tatsächlich auf der kognitiven Ebene, genau zu erkennen, welche Geschichten erzähle ich mir dann eigentlich, wie du das eben gerade gesagt hast, wenn ich die ganze Zeit Sachen vor mir herschiebe und ich dann, wenn wir sozusagen einzahlen auf ein negatives Selbstbild, was ist eigentlich das Selbst? Also was denke ich eigentlich über mich selber? Und dann nicht nur, ja, ich denke halt, bin ich gut genug? Ja, denken wir alle, oder ich bin irgendwie nicht genügend oder zu laut, zu leise, keine Ahnung, sondern was ist die Stufe dahinter? Wo genau kommt das her? Was ist die genaue Geschichte, die ich mir erzähle? Weil meine, in meiner Perspektive oder in der Methode, mit der ich arbeite, kannst du halt immer beide Seiten der Medaille sehen. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, erzähle, ja, ich kann keine Beziehungen führen, weil meine Eltern haben sich getrennt und ich bin deswegen nicht beziehungsfähig, dann gibt es immer zu dieser Geschichte, die ich mir erzähle, weshalb ich heute nicht beziehungsfähig bin, die gegenteilige Wahrheit. Weil es gibt auch Menschen, deren Eltern sich getrennt haben, die sehr wohl beziehungsfähig sind. Und in den Geschichten selbst sozusagen die gegenteilige Geschichte zu finden, um meinen Verstand quasi ad absurdum zu führen, damit ich im Heute freier bin zu wählen. Weil solange ich ohne es zu merken einer Geschichte glaube, die nicht die Wahrheit ist, schaffe ich das im Heute nicht, mich anders zu verhalten, weil ich zum Beispiel im Recht darüber sein will, dass meine Eltern daran schuld sind, dass ich im Heute beziehungsunfähig bin. Das heißt, ich muss mir auch den Inhalt der Geschichte angucken. Und das ist sozusagen ein weiterer Teil der Methode, der es gerade am Anfang leichter macht, rauszuwachsen, weil das sind so die Erkenntnisse, die daraus entstehen, die sind so bahnbrechend, dass ich das nicht mehr nicht sehen kann. Mhm. Und dann verändert sich das Bewusstsein und die Gefühlsebene automatisch dazu, weil das so ein krasser Shift im Verstand ist. Es ist wie so ein Error. Und auf einmal verschiebt sich das Weltbild ein klein bisschen und dann muss ich alles neu sortieren.
Okay. Spannend. Ja, vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast. Und ich glaube, den meisten Menschen, die jetzt zuhören, die das interessiert, ist wahrscheinlich am meisten geholfen, wenn sie das direkt bei dir anschauen, weil das natürlich mehr ist als 3 Tipps für. Ja. deshalb, ihr Lieben, ihr kennt ja Dana Schwand mit Sicherheit. Und wenn noch nicht, dann schaut da mal vorbei. Ich glaube, da ist allen am meisten mitgeholfen. Und ja, Dana, ich möchte dir danken, dass du da so viel Tiefe reingebracht hast, so viel mit reingenommen hast, wie du das siehst, wie wir da auch alle uns selber, wenn wir gewillt sind, durch den Prozess zu gehen, uns das Leben schlichtweg erleichtern können. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke für die Einladung.
Schön, dass du da warst.
Und das war sie schon, eine weitere Folge von Einfach Gesund Leben. Ich hoffe sehr, dass du hier wertvolle Tipps und Inspirationen für dich hast mitnehmen können. Lass mich das doch sehr, sehr gerne auf den sozialen Medien wissen, was für dich vielleicht ein absoluter Aha-Moment war, was du ab jetzt für dich in deinem Alltag, für deine Gesundheit verändern wirst. Und ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir. 2 Bitten an dich. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du hier eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify hinterlässt, damit natürlich noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden können. Die 2. Bitte, wenn du einen Themenwunsch hast, dann melde dich doch jederzeit gerne bei meinem Team und mir. Wir wollen natürlich immer das hier aufgreifen, was für unsere Community am allerwichtigsten ist. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen, bleib gesund, denk immer dran, Gesundheit bildet die Grundlage für alles in unserem Leben und es darf richtig Spaß machen, gesund zu leben.